Klartext-Podcast mit Thilo Baum, Folge 25, Wissenschaftskommunikation in Zeiten der Corona-Krise. Guten Tag und herzlich willkommen zum Klartext-Podcast. Zuallererst einmal, ich hatte Ihnen eine andere Folge versprochen. Jetzt sollte es eigentlich gehen um den Unterschied zwischen Tatsachen und Meinungen. Und in der folgenden Folge sollte es gehen um Unternehmenswerte. Bitte verstehen Sie, dass ich wegen der Corona-Krise die Reihenfolge meiner Podcast-Episoden ein wenig verschiebe. Denn ich möchte heute über ein Thema sprechen, das ich für sehr, sehr wichtig halte, nämlich über Wissenschaftskommunikation. Wissenschaftskommunikation im Zusammenhang mit Corona ist natürlich genau deswegen wichtig, weil wir als Bevölkerung klare Informationen brauchen, was es genau mit diesem Virus auf sich hat. Und für diese klaren Informationen gibt es klare Zuständigkeiten, also zum Beispiel das Bundesgesundheitsministerium oder auch das Robert-Koch-Institut RKI. Ich weiß nicht, wie es Ihnen im Moment geht, ob Sie die Zeit finden, hier überhaupt Podcasts zu hören, ob Sie Homeoffice machen, ob Sie irgendwie im Krankenhaus arbeiten, unterwegs sind draußen, aber wenn Sie diese Podcast-Folge hören und wir stellen uns mal vor, dass die Zeiten sich wieder normalisieren, kein Mensch weiß im Augenblick, wann das sein wird, dann können Sie auch hier aus dieser Podcast-Folge einiges für Ihr klassisches, normales Business mitnehmen. Zum Beispiel, dass es ganz elementar ist, sich wirklich darüber Gedanken zu machen, was eine Botschaft bedeutet, und zwar für Menschen außerhalb unseres Denkens. Und Sie bekommen auch einen Hinweis darauf, wie Sie gute und auch schlechte Mitarbeiter in der Krise erkennen. Ich finde, im Moment sehen wir an der Kommunikation des Bundesgesundheitsministeriums und auch des Robert-Koch-Institutes sehr deutlich, dass, sagen wir mal, wissenschaftlicher Hintergrund, Intelligenz und Bildung nicht unbedingt genau das sind, was man braucht, um klar zu kommunizieren. Oft hält uns das sogar von der Klarheit ab. Lassen Sie mich erst ganz kurz einen Rückblick eröffnen. Vielleicht erinnern Sie sich, am 22. Januar 2020 haben die Medien gemeldet, die Gefahr durch das Coronavirus sei sehr gering. Also zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung hat das gemeldet. Ich habe das übrigens in meinem Blog verlinkt, wenn Sie jetzt mal schauen. Es gibt in meinem Blog einen Beitrag namens Corona zeigt uns, wer gut ist und wer versagt. Der Beitrag ist vom 17. März 2020. Heute ist der 25. März. Also lesen Sie das ruhig mal nach. Ich habe da ganz viele Links gesetzt, aus denen hervorgeht, dass die Bundesregierung das Coronavirus, ich sag mal wirklich, sehr, sehr, sehr verharmlost hat, als es Ende Januar mit den ersten Infektionen in Bayern bei dem Autozulieferer Webasto losging. Und vielleicht erinnern Sie sich auch an den 4. März 2020, da haben sich in Hanau 700 Menschen zur Trauerfeier für die Anschlagsopfer von Hanau getroffen. 4. März 2020, heute ist der 25. März, das heißt, das ist gerade mal 3 Wochen her, im Publikum die Bundeskanzlerin, der Bundespräsident, 700 Menschen. Und jetzt überlegen wir mal, in welchem Kontext diese Trauerfeier stattgefunden hat. Am 3. März, also einen Tag zuvor, gab es in Hanau die erste Covid-19-Infektion. Das war 20 Tage vor den Quasi-Ausgangssperren, die wir jetzt gerade erleben. Ich finde, das ist relativ viel verlorene Zeit, gerade vor dem Hintergrund, dass wir anhand von China und Italien klar sehen konnten, wohin die Reise geht. Ich will das jetzt Ganze hier nicht so politisieren, aber ich will nochmal darauf hinweisen, wenn die höchsten Staats- und Regierungsvertreter das Coronavirus trotz klarer Warnungen nicht ernst nehmen, also zum Beispiel hat ja Alexander Kekulé, der mittlerweile fernsehbekannte Virologe, schon von Anfang an gewarnt, und wenn diese hohen Politiker auf eine Veranstaltung mit 700 Leuten gehen, warum bitte sollten wir als Bevölkerung dieses Virus ernst nehmen? Also anders formuliert, wenn das Robert-Koch-Institut erst am 17. März, also vor einer Woche, wir haben im Moment die Kontaktsperren, die Gesetze, Verordnungen sind gültig, wenn das RKI erst am 17. März die Gefahr von Corona auf hoch setzt, dann können wir doch nicht erwarten, dass die Menschen sofort zu Hause bleiben, sondern da haben wir es tatsächlich mit einer sehr, sehr merkwürdigen Wissenschaftskommunikation zu tun. Am Am 25. Februar hat Kekulé im Deutschlandfunk gesagt, der Bundesgesundheitsminister schätze den Ernst der Lage nicht richtig ein. Das Bundesgesundheitsministerium stelle das Virus weiterhin als harmloser dar als die Grippe. Darüber hat zum Beispiel die Welt berichtet. Das ist auch in meinem Blogbeitrag verlinkt. Schauen Sie sich's an. Also nochmal, 4. März Treffen in Hanau. Am 5. März meldet die Tagesschau, der Anstieg der Infektionen sei sprunghaft. Inzwischen war auch die Leipziger Buchmesse abgesagt, aber politisch ist immer noch nichts passiert. Am 8. März dann hat Ranga Yogeshwar, der bekannte Wissenschaftsjournalist der ARD, bei Anne Will die Gefahr mal hochgerechnet, also hat auf die explosionsartige Verbreitung des Virus rein nach mathematischen Prinzipien verwiesen. Und am 8. März beim Auftritt von Ranga Yogeshwar bei Anne Will war schon klar, dass sich die Zahl der Infizierten etwa alle 3 Tage verdoppelt. Also sagen wir mal, die Zahl der offiziellen Meldungen von Infektionen verdoppelt sich alle 3 Tage. Natürlich kumuliert, das heißt, die Zahl insgesamt der bestehenden Fälle steigt etwa alle 3 Tage um ihre eigene Zahl. Inzwischen hat sich das ein bisschen verändert statistisch, also wir haben jetzt auch verschiedene Einflüsse auf die Zahlen, aber ich will damit sagen, es war schon sehr, sehr, sehr früh klar, dass wir es mit einem exponentiellen Wachstum zu tun haben. Das war im Grunde schon klar, als die ersten bayerischen Webasto-Mitarbeiter infiziert waren, infolge dieses Meetings durch die Infektion mit den chinesischen Kollegen. Das war im Grunde schon klar. Aber nochmal, erst am 17. März hat das Robert-Koch-Institut die Gefahr als hoch eingeschätzt. Vorher hatte es geheißen, diese Gefahr sei gering oder mäßig. Am 28. Februar, das heißt, wir hatten hier schon die Infektionen im Zuge des Karnevals in Nordrhein-Westfalen, hieß es gering bis mäßig. Und am 2. März hat das Robert-Koch-Institut die Gefahr auf mäßig hochgesetzt. In diesem Kontext fand dann die Trauerfeier in Hanau statt. Also wir haben es bei der zu langsamen Reaktion auf Corona in meinen Augen natürlich mit Politikversagen zu tun. Selten wurde eine Entwicklung so enorm verschlafen und selten gab es auch so fatale Fehleinschätzungen wie im Falle Corona. Also China und Italien waren ja sozusagen Blaupausen. Dort ließ sich im Grunde ablesen, was bei uns geschieht. Was bei uns geschehen würde, war vorauszusehen. Man braucht dazu nur ein bisschen gesunden Menschenverstand und ein geringes Verständnis von Mathematik. Und wie gut ein übrigens nur kleines Argument, wie gut oder schlecht ein Gesundheitssystem ist. Also wenn wir sagen, die Infektionszahlen in Italien sind deswegen so hoch, weil die Italiener ein schlechteres Gesundheitssystem haben als wir, kann ich qua meines gesunden Menschenverstandes nicht gelten lassen, denn wie gut oder schlecht ein Gesundheitssystem ist, hat keinen Einfluss auf die Übertragung eines Virus von Mensch zu Mensch. Die Qualität eines Gesundheitssystems wird im Grunde erst dann sichtbar, wenn der Mensch sich in Behandlung begibt. Und wenn wir unter Gesundheitssystem auch die Prävention verstehen, also die Vorbeugung, dann muss ich Ihnen sagen, steht unser Gesundheitssystem wirklich nicht besser da als das italienische. Jetzt aber nochmal zum Thema Wissenschaftskommunikation. Es gibt nämlich bei der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts eine entscheidende Frage. Also wenn das Robert-Koch-Institut sagt, die Gefahr durch das Virus sei hoch oder gering, was meint denn dieses RKI genau damit? Also worauf bezieht sich die Gefahr? Und hier gibt es mindestens 2 Möglichkeiten, die ich sehe und die aus meiner Sicht nie an keiner Stelle in den Medien klar kommuniziert worden sind. Geht es entweder um die Gefahr des Individuums, also geht es um die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Individuum infiziert. Also wenn es zum Beispiel in der Fußgängerzone von Darmstadt unterwegs ist, hat es ein gewisses Risiko, sich zu infizieren. Also beziehen sich möglicherweise Aussagen wie gering, mäßig oder hoch auf die Wahrscheinlichkeit einer individuellen Infektion. Das ist die erste Variante. Oder zweitens, bezieht sich die Wahrscheinlichkeit oder bezieht sich die Gefahr hoch, gering auf die Wahrscheinlichkeit, dass sich überhaupt eine Epidemie entwickelt. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal mathematisch an, also von der Logik her. Eine Gefahr, ein Risiko ist eine Wahrscheinlichkeit. In der Mathematik schreibt man klein p. Es ist ein Potenzial. Es kann sich entwickeln, muss aber nicht. Und dann kann man eine Prozentzahl angeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Ereignis eintritt. Da haben wir es dann mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun. Wenn wir uns das jetzt aber mal überlegen, diese 2 Möglichkeiten, die Aussagen des RKI zu interpretieren, also ist eine Gefahr fürs Individuum hoch oder ist sie für die Gesellschaft hoch? Jetzt überlegen Sie mal genau, die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Epidemie entwickelt, also die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese ganze Geschichte gesellschaftlich auswirkt, die war jetzt Mitte, Ende März, ist sie auch nicht höher oder geringer als Ende Januar, als wir die ersten Webasto-Infektionen hatten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Epidemie entwickelt, ist auch am Beginn einer exponentiellen Funktion, eines exponentiellen Verlaufes, bei dem sich die Zahlen alle 3 Tage verdoppeln, wie die Reiskörner auf dem berühmten Schachbrett, gleich hoch. Wenn wir die Infektionszahlen von Februar anschauen, die am Anfang noch zweistellig waren oder einstellig und dann zweistellig, hat sich auch da schon sehr früh eine exponentielle Entwicklung abgezeichnet, die für jeden erkennbar war. Die Frage war wahrscheinlich nur, können wir zum jetzigen Zeitpunkt schon der Bevölkerung solche Einbußen abverlangen, wie es inzwischen eigentlich jeder verantwortungsvolle Regierungschef in seinem Land tut? Wenn wir jetzt aber als Robert-Koch-Institut kommunizieren, die Gefahr des Virus sei hoch oder gering oder mäßig, und wir erklären nicht, worauf sich das bezieht, dann wird der Leser, Hörer, der geneigte Bürger, der Wähler, der Medienkonsument wahrscheinlich einfach aufgrund der ihm bekannten Tatsachen interpretieren, was das Robert-Koch-Institut meinen könnte. Und vermutlich wird der Leser denken, wenn er hört, die Gefahr durch Corona sei gering, dass es sich nicht um eine gefährliche Entwicklung handelt. Angenommen, das Robert-Koch-Institut würde meinen, es gehe um die individuelle Gefahr einer Infektion, dann halte ich es für verantwortungslos, zu kommunizieren im Februar, die Gefahr sei gering. Natürlich ist sie in diesem Fall rechnerisch gering fürs Individuum. Es gibt nämlich noch nicht so viele Menschen, an denen man sich anstecken kann. Das bedeutet aber prognostisch für die Perspektive dieser Epidemie überhaupt nichts. Im Gegenteil, wenn wir den Leuten sagen, die Ansteckungsgefahr sei gering, dann verhalten sich die Leute normal und werden dann die entsprechenden einschneidenden Maßnahmen nicht oder nur verzögert akzeptieren. Das ist das Problem, wenn Sie, das betrifft auch Ihr Unternehmen, zwar korrekte wissenschaftliche Fakten kommunizieren, aber nicht darauf achten, wie der Leser, Hörer, ihre Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Kunden, Zulieferer diese Information interpretieren. Ich hatte das an anderer Stelle schon mal gesagt, gute Journalisten sagen nicht nur, was Sache ist, sondern sie sagen auch, was die Sache bedeutet. Und hier haben wir es tatsächlich mit einer Fehlinterpretation zu tun, vermutlich seitens der Menschen, auch seitens der Medien. Möglicherweise hat sich ja auch die Bundesregierung fehlleiten lassen durch diese Einlullerei zu sagen, die Gefahr sei gering. Auch der Bundesgesundheitsminister hat noch lange die Gefahr offenbar nicht ernst genommen und möglicherweise ist das eine Folge aus der unklaren Kommunikation. So, jetzt habe ich natürlich das Robert-Koch-Institut angefragt. Welche Interpretation habt ihr denn gemeint? Aber es tut mir leid, ich habe noch keine Antwort bekommen. Ich gehe auch schwer davon aus, dass man dort andere Probleme hat im Moment, als irgendwelche Fragen von Leuten wie mir zu beantworten. Aber ich möchte wenigstens sagen, die Frage ist raus. Ich habe noch einen zweiten Brief nachgelegt mit weiteren Fragen ans Robert-Koch-Institut zu dieser Wissenschaftskommunikation. Und ich warte natürlich auf Antwort. Vor allem werde ich die Antworten einarbeiten in die nächste Auflage des Buches. Sind die Medien noch zu retten? Denn ich glaube, dass auch Medien hier an dieser Stelle versagen, weil sie nämlich nicht die entscheidende Frage gestellt haben, worauf bezieht sich die Aussage, eine Gefahr sei gering, mäßig oder hoch. Also nochmal, eine exponentielle Entwicklung bedeutet im simpelsten Fall eine Verdoppelung der Zahlen in bestimmten Intervallen. Also Verdoppelung in 3 Tagen, Verdoppelung in 1 Woche, Verdreifachung in 1 Tag. Also Sie wissen, was ich meine. Die einfachste exponentielle Entwicklung heißt 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Und jetzt mal ganz im Ernst, wenn Sie sich so eine Entwicklung anschauen und die Wikipedia dokumentiert die Entwicklung der Fallzahlen in Deutschland sehr, sehr gut. Gehen Sie da ruhig rein, schauen Sie sich das an. Dann können wir doch, ich sag mal, bei der 32 oder bei der 64 oder allerspätestens bei der 128 sagen, wir haben es tatsächlich mit einem exponentiellen Wachstum zu tun und es liegt nicht am schlechten italienischen Gesundheitssystem. Warum haben RKI und Gesundheitsministerium das nicht bedacht? Es war für jeden berechenbar. In meinem erwähnten Blogbeitrag habe ich mal die Infektionszahlen vom 1. März bis zum 17. März dargestellt. Den Februar habe ich an der Stelle rausgelassen. Man hätte zwar auch im Februar schon sagen können, wir müssen die Rosenmontagsumzüge absagen. Auch das wäre angesichts der frühen exponentiellen Entwicklung schon geboten gewesen. Aber seien wir nicht so streng. Deswegen habe ich einfach mal nur den März genommen. Nochmal, am Tag der Trauerfeier in Hanau war es klar, dass wir es mit einem exponentiellen Wachstum zu tun haben. Dennoch, am 2. März galt die Gefahr laut RKI als mäßig. Und wie gesagt, hat das RKI die Gefahr dann auch erst am 17. März auf hoch gesetzt. Und jetzt überlegen Sie mal, was da los war. Am 17. März gab es 7.500 Infizierte. Also etwa doppelt so viele wie am 14. März, drei Tage zuvor. Am 14. März waren es ungefähr 3.800 Infizierte. Ich spreche jetzt von Deutschland und das waren ebenfalls ungefähr doppelt so viele wie drei Tage zuvor. Am 11. März. So, wir haben es tatsächlich mit so einer Entwicklung zu tun. Jetzt haben Sie vielleicht auch gestern ferngesehen, in Frontal 21 kam eine Bundestagsdrucksache zur Sprache. Die hatte ich gestern auch am Nachmittag schon bei Facebook kurz erwähnt. Ich verlinke diese Bundestagsdrucksache in dem Text hier zu diesem Podcast. Dann können Sie sich das PDF runterziehen. Und zwar gibt es eine Krisenstudie, ein Fallszenario für eine SARS-Epidemie. Das ist ein Dokument aus dem Jahr 2012, 2013, im Januar 2013 veröffentlicht. Und das Interessante an diesem Dokument ist, dass die Regierung bzw. die Behörden auch erst dann eingreifen, wenn in Deutschland 10 Menschen an dieser Infektion gestorben sind. Und jetzt gucken wir mal. Das ist natürlich relativ spät, das würde ich auch sagen, aber jetzt gucken wir mal, wie sich unsere Regierungen verhalten haben. Wenn wir mal schauen nach den Todeszahlen, Sterblichkeit von Corona, dann haben wir ungefähr am 15. März den Zeitpunkt, wo wir 10 Tote hatten. Also ich sag mal, die Zahl vom 15. März lautet offiziell, es gab 12 Tote, aber so Mitte März haben unsere Regierungen und auch das RKI erst so langsam ihre, ja sagen wir mal, Politik in Richtung Vernunft gewendet und angefangen, sich ernsthaft ums Coronavirus zu kümmern. Wie gesagt, erst zwei Tage später, am 17. März, wurde die Gefahr auf hoch gesetzt. Also ich will in dieser Podcast-Folge wirklich nicht politisch werden, sondern ich will einfach über die wissenschaftlichen Angaben sprechen und darüber, wie sie wirken. Wir haben es hier mit einer Kommunikation zu tun, die nicht gelingt, weil es dem Absender offenbar nicht klar ist, welche Bedeutung er damit hervorruft, wenn er sagt, die Gefahr sei gering. Abgesehen davon, dass wir es mit einer Fehleinschätzung zu tun haben, die sicherlich auch Politiker eingelullt hat, wenn diese Politiker nicht wirklich nachfragen, hallo liebe Wissenschaftler, was meint ihr denn genau mit gering? Worauf bezieht sich die Gefahr? Das ist eben das Problem. Und das ist das Problem, auch wenn Sie sich im Unternehmen von Experten beraten lassen, die dann aus ihrer Sicht, aus ihrer wissenschaftlichen Spezialistensicht, aus ihrer Sicht klare Aussagen treffen, die aber nach außen hin überhaupt nicht klar sind, weil wir sie nicht richtig interpretieren können, dann müssen wir nachfragen. Das ist mein dringender Appell an Sie, ganz egal worum es geht, ob es um wissenschaftliche Informationen im beruflichen Kontext geht oder um Behördeninformationen oder um Informationen des Robert-Koch-Institutes zu Corona, fragen Sie immer nach. Es gibt hier wirklich keine dummen Fragen. Niemals. Vor allem in einer Krise ist es niemals falsch, bis zum allerletzten Punkt durchzufragen, was meinen Sie genau mit A, mit B, mit C. Fragen Sie, bis es klar ist. Völlig egal, ob man Sie für ungebildet, unwissend, für doof hält, das ist völlig irrelevant, vor allem in einer Krise. In einer Krise müssen wir alle dafür sorgen, dass maximale Klarheit herrscht. Bei der Corona-Krise erleben wir im Moment, was die Folgen von Unklarheit sind. Und deswegen wirklich mein Appell, fragen Sie bei Unklarheiten, wenn nicht genau logisch sich ergibt, worauf sich eine Aussage bezieht, genau nach. Wissen Sie übrigens, was der Hit ist? Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, der ja Kanzler werden will, hat bei der Sendung Anne Will vom 15. März etwas Spannendes gesagt. Also auf die Frage, warum reagieren die Behörden so spät, sagt er, naja, wir haben das Primat der Wissenschaft, so hat er das genannt. Politik lässt sich von Wissenschaft beraten und die beratenden Wissenschaftler haben eben nicht geraten, dem Ministerpräsidenten die Schulen zu schließen. Das finde ich wirklich kurios. Also ich finde es wirklich kurios. Einmal wissen wir, Wissenschaftler widersprechen einander sowieso die ganze Zeit. Es gibt zu ein und denselben Dingen unterschiedliche Studien, die einander massiv widersprechen. Wissenschaft wird missbraucht. Es gibt falsch angewandte Wissenschaft. So, das heißt, die Aussage eines Wissenschaftlers ist nicht deswegen richtig, weil sie von einem Wissenschaftler kommt. Das müssen wir uns als Gesellschaft klar machen. Das müssen wir begreifen. Und wenn sich jetzt die Ministerpräsidenten der Länder von drei Experten beraten lassen und keiner rät zu Schulschließungen und Anne Will sagt in der Sendung, ja, aber der Herr Kekulé hat das doch schon lange gefordert. Was sagt dann Herr Laschet? Ja, Herr Kekulé saß ja nicht in der Runde. Also bitte schauen Sie sich unbedingt die Sendung Anne Will vom 15. März an. Es wirkt so, als hätten die Experten der Politik wegen der Folgen davon abgeraten, von den Schulschließungen. Dabei ist es im Grunde gar nicht die Aufgabe der Experten, politische Folgen abzuschätzen, sondern die sollen einfach nur sagen, wie, verdammt nochmal, entwickelt sich diese exponentielle Geschichte mit diesem Virus? Wie stecken sich die Menschen an? Und dann ist es Aufgabe der Politik, die nötigen politischen Konsequenzen, auch personelle Konsequenzen daraus zu ziehen. Aber ich kann nicht als potenzieller Kanzlerkandidat der Union, verzeihen Sie, dass ich wieder politisch werde, die Verantwortung auf die Berater abschieben. Vergleichen Sie das mal bitte mit der Situation in Hamburg 1962, Helmut Schmidt als Innensenator, Hamburg säuft ab, Sturmflut und er fordert die NATO an. Es war ihm völlig egal, was jetzt richtig war nach den Vorschriften, sondern er hat danach gehandelt, was nach gesundem Menschenverstand richtig ist und es war im Rückblick genau richtig. Daran gemessen ist ein Verhalten von unseren jetzigen Politikern, finde ich, viel zu fantasielos, wobei ich mit fantasielos nicht meine, die denken sich keine Geschichten aus, sondern ich vermisse massiv das Vorstellungsvermögen. Meine persönliche Meinung ist, einfaches Denken ist oft sinnvoller als wissenschaftliches Denken, das politisch beeinflusst ist. Nochmal, einfach zu denken ist oft sehr viel sinnvoller als wissenschaftlich zu denken, politisch beeinflusst. Wenn Sie sich als Wissenschaftler politisch beeinflussen lassen, sind Sie sowieso korrupt. Also wenn Sie als Wissenschaftler die Bitte eines Politikers beherzigen, doch nicht die Bevölkerung zu verunsichern, dann verlassen Sie die Wissenschaft, dann sind Sie sich selbst als Wissenschaftler untreu. Es muss natürlich keine Absicht sein, sondern es gibt tatsächlich auch Wissenschaftler, die denken einfach nur in ihren Bahnen und denken nicht darüber hinaus. Ich vermute, dass das beim Robert-Koch-Institut mit den Bewertungen, das Risiko, die Gefahr durch das Virus sei gering, dass das da der Fall ist. Aber lassen Sie mich an der Stelle bitte nochmal eine Unterscheidung skizzieren zwischen verschiedenen Arten zu denken. Und zwar eine Unterscheidung, die auf Joy Paul Guilford zurückgeht. Ob wir konvergent denken oder divergent denken. Ich hatte das in einer der vorigen Folgen vielleicht schon mal kurz angerissen. Es ist mir an der Stelle egal, ich will es wiederholen. Ich finde es wichtig, es sind zwei Arten, wie wir die Welt beurteilen. Helmut Schmidt hat als Innensenator Hamburgs in der Nacht der Sturmflut kreativ und richtig gehandelt. Er hat das Richtige gemacht. Er hat sich nicht an die Vorschriften gehalten. Er hätte, wenn er sich an die Vorschriften gehalten hätte, das Falsche richtig gemacht. Aber so hat er das Richtige getan. Und das ist im Grunde der Unterschied. Ein konvergenter Denker, das ist ein Denker, der in Übereinstimmung mit Regeln und Weltbildern handelt, der denkt nicht wie Helmut Schmidt an dieser Stelle, sondern der hält sich an die Regeln, der bleibt brav und tut dadurch das Falsche. Ein Divergenter sprengt die Regeln und macht, was richtig ist. Divergent heißt auseinanderstreben. Also wenn Sie einen konvergenten Denker fragen, was man mit einem Apfel machen kann, dann sagt er, man kann einen Apfel essen. Wenn Sie einen divergenten Denker fragen, dann fallen dem tausend Sachen ein. Apfelsaft, Apfelmus, Apfelkuchen. Das bedeutet, wir brauchen gerade in der Bewertung von Risiken, wie zum Beispiel in der wissenschaftlichen Bewertung von Risiken eines Virus wie Corona, wie Covid-19, brauchen wir unbedingt divergente Denker. Es ist absolut notwendig, dass wir auch politisches Personal haben, das eine Vorstellungskraft hat, die auch das Undenkbare mit einbezieht. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern Sie sich auch an eine der letzten Pressekonferenzen von RKI-Präsident Lothar Wieler. Er hat, das ist der Stand vom 20. März bei einer PK, hat er gesagt, wir sind in einer Krise, deren Ausmaß ich mir nie hätte vorstellen können. So, jetzt hat das RKI über Wochen hinweg kommuniziert, die Gefahr sei gering oder mäßig. Dann explodiert das Ganze und der RKI-Chef stellt sich hin und sagt, ja, das habe ich mir nicht vorstellen können. Lassen Sie den Gedanken mal sacken. Der RKI-Präsident konnte sich das Ausmaß nicht vorstellen. Aber genau dafür brauchen wir Experten aus der Wissenschaft, dass sie sich ein Ausmaß vorstellen können. Ich sehe ehrlich gesagt überhaupt gar keinen anderen Sinn für Wissenschaftler am Beginn einer Epidemie, als sich ein Ausmaß vorstellen zu können und daraus dann die richtigen Empfehlungen abzuleiten. Was sollen wir denn mit Beratern anfangen, die in einer Krise sich das Ausmaß nicht vorstellen können und deswegen trotzdem, trotz allem, was passiert, immer wieder dabei bleiben, das Risiko sei mäßig. Also, danke, dass Sie bis jetzt zugehört haben und bitte sehen Sie mir nach, dass ich mich hier ein bisschen echauffiere, aber mich berührt dieses Thema wirklich ungemein. Ich halte es für einen Skandal, dass Wissenschaftler und Politik in der Corona-Krise so dermaßen spät reagiert haben. Ich bin auch der Meinung, dass der wirtschaftliche Schaden, den wir durch die Corona-Krise erleiden, deswegen viel größer sein wird, als wenn wir 4 Wochen früher reagiert hätten. Wenn man eine exponentielle Entwicklung früh abblockt, dann kann man hinten raus viel, viel, viel Schaden verhindern. Das hat die Politik aber versäumt. Und ich vermute, sie hat es deswegen versäumt, weil von Seiten der Wissenschaftler keine klare Kommunikation kam. Das ist das, was ich vermute. Ich sitze nicht in diesen Kreisen drin, aber das ist das, was ich meine. Und zum Abschluss, bevor wir aufhören hier mit dieser Podcast-Folge, nächste Woche geht's hoffentlich mit einem normalen Thema dann weiter. Ich hoffe mit dem Thema Tatsache und Meinung. Aber in der Krise gibt es eine ganz, ganz spannende Sache, und zwar erkennen Sie in einer Krise, ob Leute gut sind oder nicht. Ob Leute konvergent denken, also ob sie Dienst nach Vorschrift fahren, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die quasi konvergent denken, die können Sie in der Krise vergessen, weil sie nämlich keine Vorstellungskraft haben, kein Improvisationstalent und weil sie nicht den Blick dafür haben, das Richtige zu tun, wie damals Helmut Schmidt. Sondern konvergente Denker, die im Grunde nach Schema F arbeiten, Business as usual, die erkennen Sie jetzt, weil die nämlich handlungsunfähig sind. Die schlechten Mitarbeiter erkennen Sie als handlungsunfähig, weil die nämlich nicht improvisieren, weil die an ihren alten Mustern festhalten und glauben, es ginge immer alles so weiter. In der Krise erkennen Sie aber auch, wer gut ist. Sie erkennen die guten Mitarbeiter, die divergenten Mitarbeiter, das sind nämlich die, die plötzlich sagen, hey, unsere Kunden haben im Moment ganz andere Bedürfnisse aufgrund der Krise. Wir müssen unsere Produkte verändern, während konvergente Denker sagen, okay, wir verkaufen nach wie vor nach Schema F unser Produkt. Also wenn Sie das mit einer anderen Disruption vergleichen, und wir haben es hier mit einer massiven Disruption, also Störung zu tun. Eine Disruption war es auch, als die Digitalfotografie kam. Da hat der konvergente Denker gesagt, wir produzieren weiter Diafilme und Negativfilme, und der divergente Denker hat gesagt, wir müssen umstellen auf die Digitalfotografie, weil sich die Bedingungen verändern. So, in dieser Krise, in dieser Corona-Krise, sehen Sie jetzt möglicherweise, welche neuen Geschäftsfelder sich eröffnen durch diese Disruption. Und mein Tipp für Sie, mein Rat ist, gucken Sie Ihre Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Ihre Kolleginnen und Kollegen durch und schauen Sie, wer hat welche Ideen, wer schaut nach vorne, wer berücksichtigt die neuen Umstände, und dann sehen Sie, wer wirklich gut ist. Das war der Klartext-Podcast von Thilo Baum. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Mal schauen, ob es dann wirklich um Tatsache und Meinung geht. Jetzt wollen wir erstmal abwarten, wie der Quasi-Shutdown sich auf die infizierten Zahlen auswirkt. Wie lange das alles dauern wird, weiß, glaube ich, im Moment keiner. keiner. Aber ich hoffe, dass wir bald wieder zu einer normalen Podcast-Serie übergehen können. Und Ihnen persönlich wünsche ich alles Gute und bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie gesund, nehmen Sie das Thema ernst und schauen Sie, dass wir diese Krise so schnell wie möglich hinter uns bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören.